Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich an diesem Sonntag zum Gottesdienst. Ich freue mich über jeden, der hier ist, dass wir gemeinsam feiern dürfen, Gott anbeten dürfen, wie wir es bereits in Liedern getan haben und auch auf Gottes Wort hören dürfen, wie im Propheten Jesaja zum Ausdruck kam. Das wird nämlich auch heute eine Rolle spielen, was in diesem Propheten Jesaja prophezeit wurde. Zeichen und Wunder. Wir haben den ganzen Abschnitt der Apostelgeschichte 3,1 bis 4,22, den wir als Gemeinde lesen oder gelesen haben, hoffe ich. Und daraus nehme ich 8 Verse für die heutige Predigt. Zuletzt war ja die Rede von der Urgemeinde. Wir haben gesehen, ja, wir würden in unseren Worten sagen, da ging die Post ab. Da war wirklich was los. Tausende Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann hat es geheißen, es kam aber Furcht über alle Seelen, über alle Menschen. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und von so einem Zeichen lesen wir im heutigen Abschnitt. Wir wollen gemeinsam diese Verse lesen. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an! Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Amen. Das ist Gottes Wort. Es geht um ein Heilungswunder an einem gelähmten Mann, der an der Pforte zum Tempel immer saß und dort um Almosen gebeten hat, und dieses Wunder hat die ganze Stadt in Aufruhr gebracht. Dieses Wunder konnte nicht verborgen bleiben, und am Ende dieses ganzen Abschnittes, den ich angegeben hatte, heißt es: Alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Also von Geburt auf hatte er dieses Leiden. Jetzt ist er 40 Jahre alt, überhaupt keine Hoffnung auf eine Heilung und wird wunderbar geheilt. Alle haben das gesehen, alle haben das anerkannt. Das ist ein Wunder. Ja, die Frage, wirklich alle? Ja, auch die Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten, auch sie mussten dieses Wunder anerkennen, obwohl es ihnen schwer fiel. Sie wollten es nicht anerkennen. Sie haben gesagt: Was sollen wir mit diesen Menschen tun, mit dem Johannes und dem Petrus? Denn dass ein offenkundiges Wunder durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht leugnen. Sie hätten es gerne geleugnet. Sie hätten es gerne umgedeutet. Denn es war ihnen zuwider, dass Johannes und Petrus den Namen Jesu verkündigt haben und von der Auferstehung gepredigt haben. Und so heißt es dann weiter: aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden, nämlich im Namen Jesu. Sie wollten es verbieten. Und sie wollten verhindern, dass diese gewaltigen Aufläufe im Tempel weiterhin geschehen sollten. Und wir lesen dann, wie Petrus und Johannes sich dazu äußern und sie sagen, wirklich voller Mut, entscheidet ihr selbst, ob es für Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist genau ihr Job. Das hat Jesus ihnen gesagt. Ihr seid meine Zeugen. Das, was sie gesehen und gehört haben, das bezeugen sie. Davon sprechen sie. Und nun möchte ich gern, dass wir uns kurz Zeit nehmen und betrachten, wo dieses Wunder stattgefunden hat. Und zwar hat es ja im Tempel stattgefunden. Und zwar an der schönen Pforte des Tempels, so lesen wir. Wenn vom Tempel die Rede ist, dann meint man den ganzen Tempelkomplex. Und ganz in der Mitte dann ist der eigentliche Tempel. Aber es geht um den ganzen Tempelkomplex, in dem diese ganzen Ereignisse stattfinden. Es war ein Bauwerk von wirklich gigantischen Ausmaßen, gigantische Ausmaße, die wir heute noch teilweise sehen können, mit konzentrischen Kreisen bis eben ins Zentrum, dann man zu dem Tempel kommt. Ganz außen der Vorhof der Heiden, da durften auch Nicht-Juden rein. Aber bereits da gab es eine Absperrung, den sogenannten Sorek, und den durften Nicht-Juden nicht überschreiten. Wenn das jemand tat, hat er selber das Todesurteil auf sich gebracht. Das steht dort. Wer dann zum Tode verurteilt wird, ist selber schuld, steht dort. Durfte man nicht überschreiten. Und wir werden davon später nochmal auch hören in der Apostelgeschichte. Rundherum gab es eine sogenannte Säulenhalle Salomos. Die Säulenhalle Salomos. Dort gab es reges Treiben. Dort haben sich die Menschen gesammelt, dort gab es Geschäfte, dort wurde gehandelt und alles Mögliche. Und dort hat dann auch die Predigt des Petrus stattgefunden nach dieser Heilung. Und wenn wir dann weiterkommen, hier durften nur noch die Juden rein und in dem Bereich, das ist der sogenannte Vorhof der Frauen, in dem sich aber nicht nur jüdische Frauen getroffen haben oder sein durften, sondern auch Männer, die kultisch rein waren, durften dort sein, aber es ging dann noch weiter. Es gab dann noch einen Vorhof der Männer, den man hier nicht sieht, und dann hier war dann der Bereich der Priester, wo dann auch das Opfer dargebracht wurde. Der Zutritt zum Tempel, es gab mehrere Zutritte, aber einer der wichtigsten war hier. Das war eine gewaltige Treppe, fast 70 Meter breit war diese Treppe, damit sie die Menschenmassen aufnehmen konnte. Dann gab es hier ein sogenanntes Doppeltor, durch das man eingetreten ist, aber man ist nicht direkt an der, in den Vorhof gekommen, sondern man ging unter dieser königlichen Säulenhalle durch, durch einen Tunnel mit vier riesigen Gewölben, schön geschmückt. Also alles war von gewaltiger, beeindruckender Schönheit. Damit wir die Ausmaße ein bisschen nachvollziehen können, sehen wir hier ein Gemälde, ein Bild, in dem jetzt sich auch Menschen aufhalten. Und ihr seht, die Menschen, die sind winzig. Winzig im Vergleich zur Größe dieses wunderbaren Tempels und dort konnten tatsächlich Tausende von Menschen sich aufhalten und eben diese großen jüdischen Feste mitfeiern. Da waren auch Opfertiere, die verkauft wurden und sehr wahrscheinlich war das der Bereich, in dem Jesus dann auch sogenannte Tempelreinigung vorgenommen hatte. Und nun ein Blick aus dieser königlichen Säulenhalle. Hier sehen wir, wie die Menschen versammelt sind. Wir sehen, wie alles wunderschön verziert und künstlerisch gestaltet ist. Dort war also ein munteres Treiben. Und wir haben ja gelesen, dass die Apostel sich täglich im Tempel getroffen haben. Platz war genug, dass man sich treffen konnte und dass man miteinander Zeit verbringen konnte. Und hier nun noch ein Bild dieses Vorhofes, der sogenannte Vorhof der Frauen, wo man jetzt diese wunderbaren Tore sieht, die immer gewaltiger werden, je näher man zum Zentrum kommt, nämlich zum Tempel selbst. Hier wird dargestellt, wie die Leviten singen. Hier wurde gesungen. Wunderschöne Psalmen wurden hier gesungen an den Festen. Und hier sieht man bereits das Feuer des Brandopferaltars. Hier wurden die Opfer dargebracht und verbrannt. Dort durften nur noch die Priester sein. Und dieses Tor hier, das war ein gewaltiges Tor. Man sieht die Größe dieses Tores, sogenannte Nikanor-Tor aus Bronze, ein gigantisches, herrliches Tor. Und nun sehen wir in diesem Gigantissimus, ja, es gibt keine Superlativen, um das zu beschreiben, Superlativen, Schönheit, Herrlichkeit, die Menschen mit Stolz erfüllt haben. Unser Tempel, unsere Nation, diese Herrlichkeit. Also die Menschen waren mit Stolz erfüllt. Und jetzt liegt da ein Gelähmter an der Pforte, an der schönen Pforte. Das ist ein totaler Kontrast. Dieser Mensch, dieser Krüppel, der passt ja gar nicht her in diese Herrlichkeit. Dieser Mensch stammt doch aus einer anderen Welt. Ja, Geschwister, der Gelähmte stammt tatsächlich aus einer anderen Welt, nämlich aus der ganz normalen Welt. Aus der ganz normalen Welt, die wir auch kennen. Eine Welt, die von Schwachheit, von Leiden, von Krankheit und letztlich von Tod geprägt ist. Und über all das kann auch die Herrlichkeit dieses Tempels nicht hinwegtäuschen. Das heißt, die Leute, die in diesen Tempel gehen, werden durch einen Gelähmten und auch vielleicht andere Bettler daran erinnert, wir sind noch nicht in dieser Herrlichkeit. Beziehungsweise ist es eine getrübte Herrlichkeit. Und wenn ihr den Text gelesen habt, dieses ganze Kapitel 3, dann ist es ein Kapitel voller Gegensätze. Das ist der erste Gegensatz. Die Herrlichkeit und Schönheit des Tempels und ein gelähmter Mensch, der auf Almosen angewiesen ist. Wir finden aber weitere Gegensätze in diesem Kapitel 3 der Apostelgeschichte. Zum Beispiel lesen wir dort, dass Petrus predigt, ihr habt den Heiligen und Gerechten, nämlich Jesus Christus, verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Also wir haben auf der einen Seite den Heiligen und Gerechten, Jesus Christus, und auf der anderen Seite einen Mörder. Das war dieser Barabbas. Und dann sagt er weiter, Petrus, den Fürsten des Lebens, aber habt ihr getötet. Fürst des Lebens getötet. Ein weiterer Gegensatz. Dann haben wir, wie gesagt, den Gelähmten, der dann plötzlich in voller Gesundheit dasteht. Ein weiterer Gegensatz. Dann haben wir Petrus, der sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Silber und Gold sind für uns die Inbegriffe von Reichtum, von Möglichkeit, von Macht, auch von irdischer Herrlichkeit, weil auch der Tempel ist mit Silber und Gold ausgestattet. Er sagt, das habe ich nicht, aber im Namen Jesu geh. Also haben wir irdische Herrlichkeit gegenüber der wahrhaftigen, vollkommenen Herrlichkeit, die in der Gestalt dieses der Wiederherstellung der Gesundheit des Gelähmten sichtbar ist. Und das ist der Kern der Botschaft. Das ist der Kern der Botschaft. Diese Welt mit all ihrer vordergründigen Herrlichkeit ist nicht das wahre Leben. Alle irdische Herrlichkeit ist nicht das wahre Leben. Es gibt mehr. Und Geschwister, es ist wirklich spannend zu sehen, jeder Mensch weiß das im tiefsten Inneren, das kann nicht alles sein. Und wie gesagt, auch ein gigantischer Tempel kann das nicht hinwegtäuschen. Wir erinnern uns vielleicht an Jesus, der im Johannesevangelium gesagt hat, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Die Leute haben gesagt, der ist mir Schucke, der spinnt. Beziehungsweise ist das auch eine Blasphemie, dass man den Tempel niederreißt und in 3 Tagen wieder aufbaut. Und wenn wir die Stelle dort weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus von seiner Auferstehung spricht. Denn Jesus spricht davon, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und die Auferstehung ist der Beweis für die Überwindung des Todes und der Beweis für das wahre Leben, das Gott schenken möchte. Und mit Jesus ist das Königreich Gottes angebrochen. Und wir haben gelesen im Text, der Gelähmte sprang auf, konnte stehen, lief umher, ging mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ist es, was wir in der Lesung gehört haben. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch. Und die Leute, die die Schrift kannten, haben gesehen, hey, es ist jetzt da. Das Reich Gottes bricht an. Und dann heißt es ihm weiter, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet und jauchzen wird die Zunge der Stummen, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Heißene Königreich Gottes ist angebrochen. Das ist die Botschaft dieser Heilung. Und bitte bedenken wir, bei den Massen, die damals im Tempel waren, da gab es viele Kranke, da gab es viele Notleidende. Dieser eine wurde an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt geheilt, weil eben diese Botschaft verkündigt werden soll, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und es ist interessant, Petrus in seiner Predigt sagt, nennt Jesus den Knecht Gottes. Das ist auch ein Begriff aus dem Propheten Jesaja. Und für einen Juden, der den Propheten Jesaja kennt, da macht der Begriff Knecht Gottes, da macht es Klick bei ihm. Denn auch das ist ein Begriff, der von dieser endzeitlichen Vollendung spricht, von der viele Propheten des Alten Testaments gesprochen haben. Und eben die Auferstehung, wie gesagt, das war der Stein des Anstoßes bei den Hohepriestern, den sogenannten Sadduzäern. Die wollten diese Botschaft nicht hören und deswegen haben sie Widerstand geleistet. Aber wir werden uns noch mehr mit diesem Widerstand auseinandersetzen müssen zu einem späteren Zeitpunkt. Mit diesem Wunder der Heilung des Gelähmten werden wir aber auch an ein Wunder erinnert, das Jesus selbst vollbracht hat. Wer die Evangelien kennt, der weiß, dass Jesus einmal einen Gelähmten geheilt hat, der durch ein Dach herabgelassen wurde, weil das Haus so voll war. Und dann haben sie den Gelähmten Konstruktion abgebaut und haben den Gelähmten herunterlassen auf Seilen, damit Jesus ihn heilen konnte. Und dann liegt der Gelähmte vor Jesus auf seiner Bahre und dann sagt Jesus, also alle schauen gebannt, was jetzt sein wird. Und Jesus sagt, sei guten Mutes, deine Sünden sind vergeben, sagt Jesus zu dem Gelähmten. Jetzt frage ich an euch, wie würde es euch ergehen, wenn ihr gelähmt seid, verkrüppelt seid und jetzt heißt, komm, gehen wir zu Jesus, er heilt dich. Und dann kommst du hin und sagt Jesus, ja, alles ist gut, deine Sünden sind vergeben. Sind wir damit zufrieden? Ist es das, was wir uns erwartet haben? Und bereits damals wollte Jesus zeigen, dass das Grundproblem von uns Menschen die Sünde ist. Und dass die Heilung und die Vergebung der Sünde wichtiger ist als die Heilung von einer Lähmung, von einer körperlichen Behinderung. Und genau diesen Zusammenhang nimmt nun Petrus auf in seiner Predigt und sagt zu den Leuten, nachdem er ihnen vorgeworfen hat, dass sie Jesus den Gerechten umgebracht haben, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen oder Erneuerung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also auch Petrus nimmt diesen Zusammenhang auf und sagt, zuerst Austilgung der Sünde und dann Zeiten der Erquickung. Und das ist interessant, das ist ein Wort, das nicht sehr häufig vorkommt im Neuen Testament und es kann auch heißen Zeiten eben der Erneuerung, Zeiten des Heils, Zeiten der Ruhe, Zeiten des Aufatmens. Also da sind verschiedenste Bedeutungen drinnen und erst dann ist die Rede von der Wiederherstellung aller Dinge. So fasse ich das jetzt kurz zusammen. Erst dann ist die Rede von der Wiederherstellung aller Dinge. Also wir haben hier eine Reihenfolge. Und später dann ist die Rede von der Rettung. Das ist ein allgemeiner Begriff, den wir in der Bibel natürlich sehr gut kennen. Die Rettung. Und die Rettung beinhaltet all das. Und so ist die Heilung ein sichtbares Zeichen der Autorität der Apostel Jesu und ein Zeichen für das Anbrechen des Reiches Gottes und der Wiederherstellung aller Dinge. Und Geschwister, ich sage es noch einmal, es wurden nicht alle geheilt, die sich im Tempel aufgehalten haben, sondern einer, ein Gelähmter wurde geheilt. Wir werden später noch von Zeichen und Wundern hören, aber jetzt an dieser Stelle, ein Mann wurde geheilt und das ist die Botschaft. Geschwister, genauso wenig wie damals im Tempel alle geheilt wurden, genauso wenig werden auch wir Christen alle geheilt. Wir haben die Verheißung nicht, dass wir, wenn wir an Jesus gläubig werden, sofort vollkommene körperliche Heilung haben. Diese Verheißung haben wir nicht. Aber wir haben die Verheißung, so wie Jesus zu Petrus gesagt hat, wie Jesus zu dem Gelähmten gesagt hat, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Diese Verheißung haben wir auch. Und ich bin sicher, wenn ich in mich hineinschaue, das übertrage ich jetzt auch auf euch, auch wir würden uns wünschen, wenn alle unsere Probleme, alle unsere Gebrechen, alle unsere Nöte beseitigt wären. Wer würde sich das nicht wünschen? Ehrlich. Nicht super fromm sein. Dass ich sage, ja, mir ist das alles egal, ich bin gläubig. Nein, wir wünschen uns das. Und es ist gut so, dass wir uns das wünschen. Weil wir die Verheißung haben, dass einmal der Tag der Vollendung kommen wird. Der Wiederherstellung aller Dinge. Aber jetzt kämpfen wir mit Krankheiten. Mit Gebrechlichkeit, mit Alter, Hinfälligkeit, letztlich auch mit Tod. Wir ringen aber auch mit Nöten wie Krieg. Wir haben gebetet heute dafür und wir sollen nicht nachlassen, dafür zu beten, dass Gott Frieden schenkt, weil es furchtbar ist. Wir ringen mit diesen Nöten. Wir ringen mit Arbeitslosigkeit vielleicht. Mit Nöten, Schwierigkeiten an der Arbeitsstelle. Wir ringen vielleicht mit finanziellen Nöten. Wir ringen vielleicht mit Schulden, die uns belasten. Wir ringen mit einer Wohnsituation, die uns belastet. Wir ringen vielleicht mit unserer Ausbildungssituation, wenn wir noch junge Menschen sind und uns sehnen nach einer guten Ausbildung und sie scheint so fern zu sein. Geschwister, wir ringen auch mit gestörten Beziehungen. Auch das ist Teil dieser gebrochenen Welt, dass wir gestörte Beziehungen haben. Kinder mit den Eltern. Boah, die Eltern. Aber auch die Eltern leiden darunter, dass sie teilweise gestörte Beziehungen zu ihren Kindern haben. Das kann sich fortsetzen bis ins Erwachsenenalter rein. Gestörte Beziehungen in den Ehen. Das belastet. Man sehnt sich danach, dass diese Probleme gelöst werden. Eventuell auch gestörte Beziehungen sogar in der Gemeinde. Die tun besonders weh, weil wir ja die Verheißung haben, in der Gemeinde Frieden, den Frieden bewahren zu können und dass wir in Liebe miteinander umgehen und dann erleben wir Konflikte, die uns belasten. Und wir fragen, was soll das alles? Geschwister, und all das sind Dinge dieses Lebens. Das ist eine Realität, die wir nicht wegzaubern können oder ich weiß nicht was. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort darauf ist, dass Jesus einmal unser kaputtes Leben nimmt und unser Leben erneuert. Damit Zeiten der Erquickung und der Erneuerung kommen können. Dass eben die Sünden ausgetilgt werden, dass Bosheiten abgewendet werden. Und wenn ich in mir reinschaue, dann weiß ich, wovon der Text hier spricht. Es ist notwendig, dass Jesus mein Leben genommen hat und aus meinem Leben diese bösen Dinge entfernt. Es ist notwendig, sonst wäre ich immer wieder Anlass für Probleme und Nöte. Und wenn das geschieht, dann können Zeiten der Erquickung und Erneuerung kommen. Und wir denken jetzt an die Urgemeinde, was dort los war. Eine tiefe Gemeinschaft unter Menschen, eine Anteilnahme an der Not der anderen. Diese Erneuerung durch Jesus, dass ihnen die Sünden vergeben waren, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, hat sie komplett erneuert und verändert, Geschwister. Und so sehen wir, dass diese Hoffnung auf die Vollendung kein Vertrösten auf die Ewigkeit ist. Das ist ja oft das, was uns Christen vorgeworfen wird. Okay, ihr redet da groß über die Rettung und über das Heil, aber es ist ja letztlich nur eine Vertröstung auf die Ewigkeit. Sag ich, nein, das stimmt nicht. Wir haben durch Jesus Christus Erquickung, Erneuerung, Veränderung. Und darum ist es auch so wichtig, Geschwister, dass wir ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Nur dann werden wir das erfahren. Und es ist interessant, dass wir im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist den Begriff hören, der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf unser Erbe. Doch interessant, oder? Wenn du ein Haus kaufst, dann musst du mal ein paar zigtausend Franken hinlegen als Anzahlung und dann gibt es einen Vertrag und dann weiß der Verkäufer, der meint es ernst. Ich kann hoffen, dass der Rest des Geldes kommt. Und so ist es auch mit uns. Gott schenkt uns den Heiligen Geist als eine Anzahlung und es gibt uns die Gewissheit, dass wir auch den Rest unseres Erbens, die Wiederherstellung aller Dinge, die Vollendung von allem bekommen werden. Und es ist tatsächlich so, und auch darunter leide ich, wenn ich das beobachte, wir leben in einem Land, das ist außergewöhnlich, wo wir außergewöhnlichen Wohlstand genießen, irdische Herrlichkeiten, irdische Annehmlichkeiten in einer Art und Weise genießen können, wie kaum sonst Menschen auf der ganzen Welt. Und es ist nie genug. Es ist nie genug. Schauen wir uns die Werbung an, die Botschaften der Werbung. Super, mega geile Party und noch besser und noch toller und noch ein besseres Auto und noch ich weiß nicht was. Superlativ über Superlativ, das ist alles ein Betrug. Das macht uns nicht glücklich. Und es ist eine Tragödie, wenn wir glauben, dass uns diese Dinge glücklich machen. Es ist eine Tragödie zu glauben, eine körperliche Heilung könnte mich glücklich machen. Nein, dann kommen andere Probleme, andere Nöte und wieder eine andere Krankheit. Und darum bin ich sehr zurückhaltend mit der Thematik Heilung. Ja, wir glauben, dass es Heilung gibt und wir praktizieren das Heilungsgebet und ich bitte darum, kommt zu mir, kommt zu uns, wenn ihr glaubt, wir sollen beten für eure Heilung. Wenn die Krankheit euch so belastet, dass ihr dringend die Erquickung, die Stärkung durch Gott braucht. Aber nein, wir haben nicht die Verheißung, dass jede Krankheit geheilt wird. Und es geschieht viel Missbrauch mit dieser falschen Botschaft, mit dieser Irrlehre. Geschwister, ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte uns ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns besinnen auf das zentrale Geschenk, das Jesus Christus uns schenkt. Und das ist die Vergebung und die Austilgung der Sünden und die Abwendung unserer Bosheiten. Und wenn jemand das noch nicht erlebt hat in der Weise, dass er sagt, ja, 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 ich bin begeistert von dieser Sündenvergebung, dann lade ich zum Gespräch ein. Damit beginnt es nämlich. Ich bitte darum, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir miteinander beten, dass das eine Realität wird, diese Erfahrung der Sündenvergebung, dieses neue Leben durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das bereits erfahren haben, dann möchte ich uns ermutigen, dran zu bleiben. Lassen wir uns immer wieder neu erquicken von den Segnungen, die wir im Heiligen Geist bekommen. Wir haben so viele Verheißungen für unser Glaubensleben. Wir haben so viele Verheißungen für unser Leben hier und jetzt, dass wir uns ermutigen lassen wollen, diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen und wie die Urgemeinde diese Geschenke miteinander zu teilen. Anteilnahme, Ermutigung, sich besuchen, sich helfen, wie es einmal heißt, uns zu Liebeswerken anzureizen. Dann, Geschwister, geschieht etwas, das ein Wunder ist in dieser Welt, worüber wir uns freuen dürfen. Amen.